Es ist ein riesiger Trauerprozess. Es ist, als würdest du das Wertvollste, was du hast, in deinem Leben verlieren. Man denkt immer, oh ja, die Person kann nicht laufen. Aber häufig ist, wie sie nicht laufen können, eigentlich das kleinste Problem. Es ist alles rundum mit Hautkontrolle, Druckstellen, Blasen, Darmmanagement. Nur schon Zugänglichkeit in der Stadt oder einfach im Außenleben. Es ist egal, wie schlimm das Schicksal jetzt ist. Du musst irgendwann rauskommen aus dem Selbstmitleid und aus dem sich so ein im Elend deinen Säulen, weil sonst geht es wie nicht weiter.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Delia Guggenheim. Sie ist 23, angehende Psychologin, ist gerade am Master und ist bis vor gut einem Jahr Ultraruns gerannt. Zum Beispiel 253 Kilometer durch die marokkanische Sahara. Hat auch schon einen halben Ironman gemacht. Oder ist bei der Swim Run WM in Schweden, das ist ein Extremwettkampf mit langen Läufen und Schwimmabschnitt, vierte geworden. Bis sie letztes Jahr, Ende März, auf ihrem Rennvelo von einem Auto mit 80 Stundenkilometern angefahren worden ist und seither querschnitt gelähmt ist. Das Beeindruckendste finde ich, da sitzt eine junge Frau im Rollstuhl vor mir, die so eine positive Energie ausstrahlt und so reflektiert über ihre Situation nachdenkt, dass mir ein paar Mal so die Sprache verschlagen hat. Sie sagt, das Glück ist vor allem Kopfsache. Und darum hat sie enorm schnell wieder neue Energie gefasst, hat ein halbes Jahr nach ihrem Unfall mit dem Rollstuhl den Luzerner Marathon gemacht und ist schon wieder voll in der Planung vom nächsten grossen sportlichen Abenteuer. Sie ist auch Botschafterin für Wings for Life, das ist der Charity-Lauf, wo man Geld sammelt für die Rückenmarkforschung. Das ist ein Gespräch, prägt von einer faszinierten, positiven Lebenseinstellung, wo aber auch immer wieder schwere Gedanken Platz dürfen haben. Ich wünsche euch ein gutes Zuhören mit der Delia Guggenheim. Hast du durch das Studium gelernt, Sachen anders anzunehmen, die bei dir passiert? Wenn du jetzt nicht so einen guten Tag hast, zoomst du dann so raus und sagst so, ah, das haben wir, ja, Vorlesung 17, haben wir nochmal...
Also ich glaube, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann darf man auch einen schlechten Tag haben. Und das ist schon auch wichtig, dass man nicht immer alles muss versuchen auf etwas Positives aufwenden, weil die negativen Emotionen haben genauso die Daseinsberechtigung und sind genauso wichtig wie die positiven. Und ich glaube aber schon, dass man im Studium, man lernt halt fest so ein bisschen Zusammenhang von Gefühl, Verhalten, Emotionen und du lernst halt fest, dass du wirklich aktiv eigentlich kannst einen Einfluss darauf haben, wie es dir geht und was du machst und ja, wie du dich fühlst in dem Moment. Und das hilft schon in vielen Lebenssituationen, dass man weiss, hey, ja, ich kann jetzt an dem Gefühl, das ich jetzt habe, auch etwas ändern und ich kann mein Verhalten ändern und dann werden sich auch meine Gefühle ändern und ich bin dem nicht so hilflos ausgeliefert.
Gibt es so einen Moment, wenn du so zurückdenkst an das Studium, wo du irgendwie gemerkt hast, aha, ich bin selber im Control-Seat, was das anbelangt?
Ich glaube, das lernt man nicht wirklich im Studium, weil im Studium hast du wie, bekommst du wie so Tools in die Hand. Wieso gehst du in Jumbo und kaufst einen Werkzeugkasten und dann hast du noch nicht wirklich so einen mega Insight. Aber wenn du mal an eine Situation kommt und genau dann kannst du den Schraubenschlüssel aus dem Werkzeugkasten brauchen, das ist dann wie so der Moment, wo du merkst, so, wow, das stimmt ja, was man lernt. Das ist gar nicht nur Theorie, sondern so, das hat ja wirklich etwas.
Und in welchen Situationen kannst du den Schraubenzieher genau brauchen?
Ich würde schon sagen, das hat jetzt, halt nach all dem, was passiert ist, vor allem jetzt, wo ich wieder daheim bin und so ein bisschen die allgemeinen Herausforderungen anstehen, wo halt viel im Kopf auch stattfindet, dass ich plötzlich merke, ah ja, das, was ich anderen immer erzähle, das kann ich auch selber anwenden. Und wenn man das anwendet, dann kann das ja sogar funktionieren. Und dann hast du schon mal gemerkt, ah ja, stimmt.
Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Es ist so einfach, manchmal darüber zu reden und nachher, wenn man selber davon betroffen ist, in dieser Situation, geht sofort dann das anzuwenden, ist manchmal nochmal eine andere Herausforderung.
Total, total. Manchmal willst du das auch gar nicht in dieser Situation.
Also was heisst das?
Ja, ich hatte einen Moment, wo es mir wirklich einfach schlecht gegangen ist. Und ich kann dort auch einfach wählen, dass es mir schlecht... Also nicht im Sinn von, ich kann nicht wählen, dass es mir jetzt besser geht. Also ich mag mich erinnern an einen Moment, wo wirklich einfach alles irgendwie dunkel war und ich habe mich auch gefragt, hey, würde ich überhaupt jemals wieder so glücklich sein? Und in dem Moment Aber wenn jetzt zum Beispiel meine Mami von außen gekommen ist und gefunden hat, hey Delia, komm, wir setzen uns jetzt neue Ziel und schauen voran. Und ich hätte logischerweise, theoretisch weiss ja, das ist das, was dir jetzt helfen will. Aber in dem Moment konnte ich das nicht hören. Können. Ich musste einfach mal so kurz meine negativen Emotionen müssen spüren und fühlen und dann so den Platz und den Raum lassen.
Was hat dir denn geholfen? Im Sinne von, was hilft denn, was Umfeld, die Akzeptanz das vom Umfeld, dass die sagen, okay, du brauchst jetzt einfach keine Zeit?
Ja, das hilft schon. Aber ich muss schon sagen, früher oder später muss man halt aus dem raus. Also du kannst nicht für immer in dem, es ist egal, wie schlimm das Schicksal jetzt ist, du musst irgendwann rauskommen aus dem Selbstmitleid und aus dem sich so ein bisschen im Elend deine Säule, weil sonst geht es wie nicht weiter. Und also ich habe dann 1-2 Tage gebraucht, wo es mir auch schlecht gegangen ist und das war auch okay gewesen. Und dann mich aber schon mal aufgewacht und habe gemerkt, hey, also es bringt es wenigstens weder mir noch irgendjemandem aus meinem Umfeld etwas, wenn ich da jetzt einfach den Kopf ins Sand stecke. Und was mir genau dort in dem Moment geholfen hat, ist, ich bin am Anfang immer noch in so einem Pflegerollstuhl gewesen. Schon so ein riesen Ding, wo man nicht einmal selber vorwärts kommt, aber wo man so ein bisschen hinterher kippen kann. Weil ich am Anfang vom Querschnitt ist der Blutdruck immer mega tief. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich gerade aufgesessen bin, ist mir schwarz vor Augen geworden. Mhm. Und dann bin ich auch lange in diesem Pflegerollstuhl gewesen. Und dort habe ich gemerkt, hey, das muss sich jetzt ändern. Und nicht einmal selber von A nach B kommst. Und gesagt, okay, wir stellen jetzt den Pflegerollstuhl vor die Tür. Ich nehme jetzt einfach einen aktiven Rollstuhl. Das muss jetzt einfach irgendwie funktionieren. Das hat geholfen. Und dann habe ich wieder angefangen, so ein bisschen zu arbeiten. Also habe ich ein paar Ausdauerathleten coachen und das habe ich relativ einfach dann auch dort relativ früh in der Reha wieder anfangen. Das hat mir so gewisse Purpose gegeben, so ein bisschen einen Sinn und habe mich wieder so ein bisschen nützlich gefühlt und nicht so völlig ja, nutzlos. Und die zwei Sachen haben mir in dem Moment so ein bisschen geholfen, dass das zum irgendwie wieder so ein bisschen in Sinn gewesen und wieder ein bisschen besser führen schauen, ja.
Und kommt denn das so in Wellen? So das Gefühl von, das ist schwierig, einmal gewesen, Wort zu fassen, aber ich stelle mir das so einfach auch als riesiges Schmerz vor. Also das,
ja, es ist wie eine Trauer. Es ist ja ein riesiger Trauerprozess. Es ist, als würdest du das Wertvollste, was du hast in deinem Leben, verlieren. Und du musst irgendwie zu dem Punkt kommen, dass du wie den Verlust akzeptierst.
Es gibt also die Kurve. Von der, glaub, Elisabeth Kübler-Ross heisst sie, glaube ich.
So, du meinst die Phase von der
die Phase von der Trauer, ja. Von die Trauerphase.
Ja. Das ist mittlerweile ein bisschen wissenschaftlich nicht mehr ganz.
Aber wirklich?
Ja, aber es hat schon ein bisschen etwas. Aber es ist halt schon mega individuell. Also es gibt wie nicht, ich würde sagen, es gibt ein Abfolg. Und es ist auch nicht linear.
Nein, sondern es geht hin und her.
Hin und her. Und es gibt Momente, wo es gibt auch jetzt noch Momente, wo ich das Gefühl habe, hey, mal, jetzt ist es eigentlich gut. Also ich kann gut damit leben. Und dann eine Woche später denke ich mir nur so, oh mein Gott. Wo ja, wo das Gefühl hat, hey, jetzt habe ich wieder 3 Schritte zurückgemacht.
Mhm. Ich meine, das ist noch überhaupt nicht lange her. Es hat sich jetzt gerade gejährt,
ja, um genau.
Ein Jahr, der Unfall.
Ja.
Auch wenn jetzt die Kurve wieder leid wird, aber trotzdem, wie war der Prozess innerhalb von diesem Jahr für dich?
Also, ich würde sagen, gerade nach dem Unfall, die ersten 2 Wochen, wo ich noch auf der Intensivstation war, dort war es mir, blöd gesagt, eigentlich egal gewesen, dass ich nicht laufen konnte, weil ich damit beschäftigt war, dass ich nicht richtig schnaufen konnte. Und das war so mein grösstes Problem gewesen. Und vor allem, also man weiss relativ wenig darüber, was es eigentlich alles bedeutet, Querschnittslähmung zu haben. Man denkt immer, ah ja, die Person kann nicht laufen. Aber häufig ist, wieso nicht laufen können, eigentlich das kleinste Problem. Es ist alles rundum mit Hautkontrolle, Druckstellen, Blasen, Darmmanagement. Nur schon Zugänglichkeit in der Stadt oder einfach im Aussenleben.
Die Barrierefreiheit ist überhaupt nicht. Das ist
katastrophal.
Ja.
Ich hab wirklich gedacht, ah ja, in der Schweiz, wir sind relativ vorgestellt. Aber es ist so Katastrophe, wie viel man vorausplanen muss und wie viel Zeit wegen dem drauf geht und dann nur schon, wenn es einen Lift hat. Ich glaube, ich habe in dem halben Jahr jetzt, also wahrscheinlich vielleicht über 10 Mal einen Lift gebraucht und 4 Mal hat er nicht funktioniert. Und das ist dann schon ein bisschen doof. Und man sich schon ein bisschen ärgert.
Ja. Fühlt sich das hilflos an in dem Moment?
Ja, mega. Mega. Und das ist ein richtiges, ganz ein unschönes Gefühl.
Ja.
Wenn man sich so total ausgeliefert fühlt, wenn man jetzt weiss, hey, ich komme da jetzt nicht mehr weiter. Ich komme nicht weiter, ich komme nicht da weg. Ich brauche wie Hilfe.
Was machst du in dem Moment?
Ja, man muss irgendwie lernen, nach Hilfe suchen oder Hilfe fragen.
Mm.
Ich bin auch mal bei einer Busstation angekommen, das war auf einer Brücke oben gewesen, und du kommst nur weg mit Lift oder mit Stegen. Und Stegen war so eine Wendeltreppe.
Hartbrück?
Nein, ist ein Weissplatz.
Ja.
Oh, ist das Hartbrück?
Ja, das ist
oh, Entschuldigung, sorry. Oh, dann ja, dann Hartbrück, sorry.
Aber genau so, oder? Der genau. Bus fährt oben her und du kommst mit Stegen, Wendeltreppen oder Lift.
Dann funktioniert der Lift nicht.
Ja, also, und dann?
Ja, dann habe ich... Dann muss ich die Leute fragen, ob es wie... Also du kommst mit dem Rollstuhl relativ unkompliziert, wenn du eins oder zwei Leute hast, die dir helfen, die Stegen auf oder runter, ohne dass irgendjemand lupft oder tragen muss.
Mhm.
Aber viele Leute haben halt auch Respekt. Und dann die erste Person, die ich gefragt habe, habe ich gefunden so, oh nein, ich muss jetzt auf einen Termin oder so.
Nein.
Und dann ist jemand anders gekommen und hat gefragt, ob er helfen kann. Und dann hat die erste Person wieder gesagt, oh nein, er hat irgendwie etwas an seinem Bein oder so. Und das sind so komische Situationen, wo man sich voll, voll blöd fühlt. Und ich habe 100% Verständnis, wenn jemand nicht möchte helfen, weil er sich wie nicht zutraut oder Respekt hat. Das ist völlig okay. Ich kann nicht erwarten von jedem, dass man da Hemmung hat. Das ist okay. Aber dann müssen wir auch schätzen, wenn man das wie auch ehrlich so äußert und nicht so offensichtliche Ausreden findet, weil dann kommt man sich einfach mega blöd vor. Ja, also ich hatte schon ein paar lustige Begegnungen gehabt mit Menschen. Wirklich ganz speziell.
Wo dann irgendwie so Ausreden
ja, kommen. Das oder letztens bin ich im Bus gehockt mit der Freundin von mir. Die Freundin ist von mir neben mir gestanden und dann so eine andere Person ist dort in der Nähe gesessen und dann hat sie meine Freundin so angetippt und sie so, hat sie gefragt, nicht mich direkt, sondern hat sie gefragt so, was ist passiert? Und dann hat sie mir nachher, dann hat eben meine Kollegin mich angeschaut und ich fand, ja, schon irgendetwas sagen und dann hat sie so gesagt, ja, Unfall und dann hat die Person noch gefragt, hat so gesagt, ja, ich soll unbedingt wieder anfangen laufen und so schnell wie möglich wieder anfangen laufen und nicht so lange sitzen, das ist nicht gut.
Oh mein Gott.
Ja! Also, man muss...
Und jetzt, du lachst und erzählst es jetzt so...
Ja,
also kannst du es irgendwie gut nehmen und gleichzeitig...
Also es tut immer weh im Herzen. Oder jetzt noch. Ja, es ist schon immer so... Innerlich zuerst mal so, ach, ja, nicht unbedingt das, was man hören will, nicht das, was einem gut tut.
Mm.
Aber ich glaube, mit der Zeit lernt man fest, das an sich vorbeigehen zu lassen. Oder zum Beispiel, ich bin beim Zürich Marathon zuschauen.
Mm-hmm.
Und das ist für mich relativ schwierig gewesen, zum dort zu sein. Schwieriger, als ich es mir im Vorhinein gedacht habe, weil... Ja, man hat halt einfach alle Leute das gesehen machen, was man selber sich so fest wünschen, dass man das könnte machen. Und es war mega schön, dort die Leute unterstützen und für die Leute anführen und so. Aber gleich war es schwierig, um das so zu sehen und irgendwie dort zu sein, aber nicht wirklich dazugehören. Und dann mit dem Rollstuhl in so einer Menschenmenge ist halt auch nicht immer einfach. Und dann hat es auch so einen Übergang gehabt mit Strecke, wo ich drüber bin. Und dann hat auch eine Person hat gesagt, es sei so gefährlich, da im Rollstuhl. Es sei so mega gefährlich, dass ich da im Rollstuhl bin. Und in dem Moment, habe ich gar nicht etwas geantwortet, weil ich so perplex war und irgendwie so verletzt. So an dem Ort, wo man so natürlich und selbstverständlich immer dazugehört hat, so etwas zu hören, was eigentlich indirekt einfach sagt, hey, du gehörst nicht da hin. Also an einem Tag, wo eh so schon schwierig ist. Ja, im Nachhinein. Es ist wie so ein typischer Duschi-Moment, wo mir nachher in der Dusche so 1000 Antworten einfallen. Aber in dem Moment habe ich wie nicht so direkt eine Antwort bereit. Und in dem Moment hat mich das auch mega mitgenommen. Aber ich glaube auch, dass es so mit der Zeit, wenn man mehr so Momente gehabt hat, irgendwie, dass es irgendwann auch um ein Ohr rein und um andere rausgeht.
Mhm. Und das heißt, in der Dusche hast du dann irgendwie so die verschiedenen... Reaktionen durchgespielt.
Ja, genau. Das hätte ich sagen müssen, wirklich. Ein richtiger im Monolog kann ich mal ausarbeiten, dass ich das nächste Mal parat habe.
Und um was geht es eben mehr? Geht es eben mehr um dich, wie eine Antwort finden? Oder geht es dir wirklich auch darum, dass du das nächste Mal dann tatsächlich kannst etwas kontern, argumentativ? Mal,
es geht mir schon darum, dass man dann das nächste Mal wirklich etwas sagen kann, weil das ist einfach nicht okay.
Ja.
Das ist eine Aussage, wo das ist einfach Ableismus. Und das muss man eigentlich schon berichtigen. Kann man nicht einfach aufs Maul hocken und nicht sagen. Und weil ich glaube auch, dass die Person, auch wenn sie es vielleicht gar nicht böse gesagt hat, irgendwo durch auch soll verstehen, was das bei einer anderen Person auslöst. Und dass man vielleicht einfach mal auch andere Perspektiven muss und soll einnehmen. Ah. Und nicht nur so in seiner eigenen Bubble leben. Genau.
Was würdest du nicht sagen?
Soll ich jetzt einen Dialog auspacken? Nein, ich glaube, ich würde schon sagen, einfach im Sinn von, ey, es ist nicht freiwillig, dass ich da sitze und dass nicht etwas ihre Liebe wäre, wenn wir uns irgendwie zu Hause würden einsperren und gar nicht an der Gesellschaft teilnehmen. Und dass so eine Aussage verletzend ist und abwertend und nicht okay. Und dass es nicht viel anders wäre, als wenn sie irgendwie jemand würde sagen, hey, oh, mit der dunklen Hautfarbe da rumlaufen, das ist dann gefährlich. Im Prinzip ist es genau das Gleiche, aber dort ist man wie einfach schon sensitiver, weil es natürlich überhaupt nicht okay ist, irgend so etwas rauszulassen.
Kannst du dir das erklären, was denn bei uns in der Gesellschaft irgendwie nicht funktioniert, dass man da, also ich meine, man kann ja nicht alle über eine Leiste schlagen, aber dass man da das so als, dass das auch ein Tabuthema ist? Oder eben irgendwie, du erzählst von
der Geschichte. Ich glaube auch, es hat wie, also irgendwo durch habe ich manchmal schon das Gefühl, dass man ein bisschen als weniger wert angesehen wird, dass es so ein bisschen in den Leuten verankert ist. Und dass für viele einfach Berührungspunkte fehlen. Weil so sichtbar ist man dann gleich nicht. Also jetzt fällt es mir natürlich schon auf, wenn Rollstuhlfahrer umeinander sind, aber so oft sieht man halt gleich keine Rollstuhlfahrer, weil zum Beispiel, das ist auch das Problem von der Barrierefreiheit. Wie viele Tramstationen sind jetzt, ich meine, wir sind dran, ich weiss, wir hätten sollen schon lange fertig sein, aber wir sind dran und das ist okay. So
um die Tramstationen barrierefrei zu machen, ja, genau, in der Stadt schon, Zürich zum genau, Beispiel. Ja.
Nur schon das zentrale Paradeplatz, so Hauptverkehrsachsen sind nicht barrierefrei.
Mhm.
Und ich kenne ganz viele Rollstuhlfahrer, die dann sagen, ja, hey, dann nehme ich halt das Auto. Und ich glaube, das ist fast ein bisschen ein Fehler, weil dann ist man noch weniger sichtbar und dann wird den Leuten auch das Problem gar nicht so fest bewusst. Und wo man eigentlich viel häufiger einfach raus müsste und ja, dass die Leute mehr Berührungspunkte haben mit Leuten im Rollstuhl oder mit sehbehinderten Leuten oder tauben Leuten, was auch immer. Manchmal fehlt einfach so ein bisschen, ja, der Kontaktpunkt.
Und eben die Hemmung auch.
Ja, das auch.
Mit der Situation umzugehen. Also meine, die Person, die deine Freundin fragt, statt dich.
Ja. Ja.
Was ist eigentlich da dahinter? Oder auch mit Edith Hunkeler war in diesem Podcast vor ein paar Monaten und hat dann so gesagt, sie wäre einfach froh, wenn man sie einfach ganz normal ganz fragt, normal. Ob man kann helfen
kann. Ja, das ist lustigerweise, ja. Also ob sie kann helfen oder ob man ihr kann helfen.
Ob man ihr kann helfen und nicht, also was sie hat gesagt, es kommt viel vor, dass Leute einfach ungefragt helfen. Und also, ungefragt in den Rollstuhl stossen zum Beispiel?
Aus dem Nichts. Nicht einmal Heu sagen. Von hinten macht es plötzlich Ratsch und man wird gestossen.
Das passiert.
Das passiert.
Ja.
Nicht einmal ein Heu oder so.
Mhm. Und dann aber das Gefühl haben, man macht etwas Gutes. Also
ja,
wie?
Und da muss ich schon sagen, bin ich sehr hin und her gerissen, weil das ist, ja, es ist mega ein unangenehmes Gefühl und es kommt einem sehr übergriffig vor. Aber ich weiss ja, die andere Person meint es eigentlich richtig nicht. Dabei habe ich immer so einen inneren Zwiespalt, wie ich das jetzt soll mit dem umgehen oder wie sich jetzt da dazu denken und fühlen. Weil manchmal sind die Leute, ja, fragen dann, soll ich helfen? Und dann sagt man, nein, ist okay, es geht. Und dann fangen sie gleich an zu stossen. Und dann bin ich auch jedes Mal so, irgendwo wird auch indirekt dann so ein bisschen impliziert, dass man es einem nicht zutraut, dass es selber geht.
Ja.
Und ja, da fehlt dann schon die Distanz, weil man wird es auch nicht einfach irgendwie, wenn der Rollstuhl gehört so fest zu uns wie ein eigenes Körperteil und man langt auch nicht einfach fremde Menschen so an. Darum, es fühlt sich nie gut an, aber innerlich versuche oder ist dann immer noch gleich, hey, eigentlich meint sie es richtig gut und es ist aus einer guten Intention raus. Da muss ich schon auch sagen, klar, man macht schlechte Erfahrungen mit, ja, so wie jetzt mit dieser Person im Bus oder so, aber ich habe auch richtig, richtig, richtig viele gute Erfahrungen gemacht mit wirklich Leuten, die eigentlich ständig bereit sind zum Helfen, wo also gefühlt, wie man ständig nach Hilfe, also ständig fragt, ob man Hilfe braucht. Nur schon, klar, manchmal ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, manchmal ist es also ein bisschen so, man fragt einen nur schon, ja, ob man helfen kann, um ins Tram einsteigen, was ich auch mega, mega lieb finde. Aber gleichzeitig schwingt dann halt immer noch mit so, du musst das so fest ausstrahlen, dass ich Hilfe brauche.
Ja, es ist mega nachvollziehbar. Und gleich, ich merke das bei mir jetzt auch, wenn wir so darüber reden. Ich verstehe voll, wenn man ja immer dann wenn man immer Hilfe angeboten bekommt, dass das ja wieder kontraproduktiv ist und gleichzeitig dann einfach so
ja,
ignorieren.
Das ist auch nicht süchtig. Ja, und ich glaube, das sind das auch so ein Problem, wo alle ein bisschen über den Schatten springen
müssen. Ja.
Und wo man einfach muss lernen, hey, wenn jemand fragt, ob er Hilfe braucht, ist es nicht irgendwie impliziert nicht, dass man es nicht selber könnte oder so, sondern manchmal ist es auch einfach okay, zum Hilfe annehmen.
Ja.
Und das heisst auch nicht, dass man schwach ist oder weniger wert oder was immer, sondern es ist einfach okay, zum mal Hilfe annehmen. Weil das, ja, man hilft sich selber und Menschen helfen ja eigentlich auch gern.
Ja. Und es ist in der Schweiz, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber so der Moment, wo die Leute dann auch in Kontakt treten. Ich habe gerade überlegt, in anderen Ländern, wo man eh einfach überall miteinander schwätzt.
Ja, stimmt.
An der Bushaltestelle. Weißt du, dass überhaupt nicht darauf ankommt oder dass nichts Spezielles ist, ist es ja da immer auch noch speziell, wenn man angesprochen wird.
Ja, das stimmt. Das gibt es nämlich in der Schweiz nicht so. Und eigentlich ist es ja auch etwas Schönes, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt und so ein bisschen ja, die Leute kennenlernt oder irgendwie so ein bisschen den Kontakt hat.
Mhm.
Irgendwo durch, ja, schön.
Wir haben es vorher von der Verarbeitungskurve gehabt und von der Frage, wie dein Prozess jetzt war im letzten Jahr. Und wir reden jetzt sehr lange über die Situation, wie das im Alltag funktioniert und wie herausfordernd der Alltag ist. Ist das, was dich am meisten beschäftigt im Moment?
Nein, für mich ist das, was mich am meisten beschäftigt momentan, ist, dass ich den Sport von früher so mega, mega fest vermisse.
Mhm.
Weil der Alltag, das ist klar, es gibt Hürden, aber man kommt gut schlagen. Man findet seinen Weg. Viele Sachen sind ein bisschen komplizierter, man muss ein bisschen mehr vorausplanen. Es ist manchmal ein bisschen mühsam, aber man kommt irgendwie zurecht. Es funktioniert wirklich eigentlich sehr gut. Und so der Sport von früher ist wie etwas, wo halt einfach nie mehr kann da sein kann. Und das vermisse ich schon sehr, sehr fest, das Gefühl vom Rennen. Und auch das Velofahren. So ein bisschen, ja, das ist das, was mich eigentlich am meisten beschäftigt momentan.
Magst du kurz erzählen, wie das vor dem Unfall war? Was du für Sport gemacht hast? Was du für crazy Rennen gemacht hast? Ultrarun.
Also ich bin sehr viel gerannt. Ich bin sehr gerne sehr weit gerannt. Ich habe zum Beispiel den Marathon des Sables gemacht. Das ist so ein 250 Kilometer Etappenlauf durch die Wüste.
Moment, was heisst 250 Kilometer?
Aber das ist über Etappen. Also es sind 6 Etappen.
Über 6 Tage?
Über 7 Tage.
Ja.
Und machen wir 30 Kilometer, 40 Kilometer. Dann sind 90, 40, 30, 20. Und
90 am Anfang?
90 irgendwann in der Mitte mal.
Ah, machen wir noch rasch 90.
Ja. Und du drehst halt dein ganze Essen und deine ganzen Sachen raus zu Wasser für die ganze Woche auf deinem Rücken mit.
Aha.
Ja.
Also es bist du mal und so.
Ja.
Wirklich einfach.
Ja, aber Hygiene muss ich ganz ehrlich sagen, wird in dieser Woche jetzt nicht wahnsinnig hergestellt. Obwohl ich auch ein bisschen Seife dabei hatte, ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Also da habe ich dann schon.
Und man rennt durch die Sahara.
Ja.
Also es ist nur Wüste.
Ja.
Heiß.
Relativ ja heiß, ja.
Okay. Und dann, wo übernachtet man?
Es sind so Berberzelte aufgestellt. Das sind wie so. Ist eigentlich wie ein Teppich auf so vier Holzstäbe. Und dann bist du zu achten auf dem Teppich unter dem. Also ist wie so ein schwarzer Teppich über dich. Und du liegst auf einem Teppich drauf, hast dein Mättchen.
Ist das bequem?
Nein.
Also es ist dann nicht mal erholsam.
Nein, überhaupt nicht.
Die Nacht.
Nein, es ist Katastrophe. Aber das ist ja das Ding am Ort und das Sable. Es ist, die Herausforderung ist nicht unbedingt die Distanz. Also auch, aber die Herausforderung ist all das rundherum, weil du hast keine Erholung. Du hast schnarchende Menschen neben dir. Du hast Leute, die um 4 Uhr am Morgen die mit ihrer Taschenlampe dir ins Gesicht leuchten, die sich wälzen auf ihrem Mätteli, wo bei jedem Drehen anfängt zu krächzen. Das heisst, dein Schlaf ist schlecht, du schlafst zu wenig, du hast zu wenig Essen, weil du ja gar nicht so viel Essen kannst mittragen. Du hast Schmerzen in die Füße, weil du Blatter hast, bis so geht nicht mehr. Einfach so die kumulierte Erschöpfung rundherum ist eigentlich das, was es vor allem herausfordernd macht.
Oh. Und wieso macht man es?
die Frage habe ich schon häufig gehört und ich kann nie eine richtig gute Antwort, weil ich glaube, das ist wie, entweder hat man das so, den Drang in sich inne oder irgendwie, oder nicht in diesem Bereich. Und also, wo ich das erste Mal von dem Rennen gehört habe, ich habe einfach gewusst, ich muss es machen.
Wirklich, das ist deine erste...
Ja, also, natürlich.
Also ich nehme an, viele, die Folge jetzt da mit uns hören, die hören auch zum ersten Mal von dem Rennen. Es nimmt mich wundern, wie viele als erstes sagen, ah, das muss ich auch machen. Ich muss auch 250 Kilometer durch die Wüste, ohne groß Schlaf. Und das ganze Essen, also für die ganze Zeit,
ja,
musst mit, also von, ja, am Anfang hast du den Rucksack voll und mit der Zeit wird er immer leichter.
Genau, das ist das Gute.
Ja.
Je müder du bist, desto leichter ist der Rucksack.
Und du hast dein Essen gut können aufteilen, also das stelle ich mir auch so wahnsinnig schwierig
vor. Das ist Planung, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Excel-Sheets über Excel-Sheets, wo du anfängst zu grämmeln und deine Kalorien und Kohlenhydrate ausrechnen. Programm, rechnest aus, was kann ich jetzt mitnehmen, was hat das beste Verhältnis von Kalorien zu Gewicht, wie kann ich am meisten Energie mitnehmen für das wenigste Gewicht, und dann hast du genauso deine Zipsäckchen, deine Plastiksäckchen für Tag 1, Tag 2, Tag 3, und dann hast du deine Nahrung für während dem Rennen, dann hast du so deine dehydrierte Nahrung, die so im Militär hat, die so kannst mit Wasser auffüllen.
Mega fein.
Deliziös. Ich habe noch so ein bisschen Salz dabei gehabt, weißt du, so die kleinen, so in einem Hotel stibitzt, dass es irgendwie auch noch etwas schmeckt.
Super, ja.
Ja, aber ich sage, der Tag 5 hat also mein Risotto mit Bocini-Pilz. Das war wirklich gut gewesen.
Ja, das glaube ich.
Muss ich wirklich sagen, es war wirklich fein gewesen.
Und das hast du dann irgendwie kochen dort?
Ja, du hast so einen kleinen Ofen dabei gehabt. Hast so ein Feuer machen können. Und
das eben mit hast?
Ja.
Aha.
Ja. Also ein Ofen ist jetzt übertrieben. Es ist einfach ein kleines Feuer und so ein...
Wahnsinn. Und das macht man alles allein. Also ist man da nicht im Team unterwegs, wo man sich gegenseitig kann aushelfen kann?
Du machst schon alles allein, aber du lernst halt viele Leute kennen. Und es ist ein mega Miteinander schlussendlich. Also wenn jemandem etwas fehlt, dann bekommt er das von jemand anders. Also du bist nie schlussendlich ganz auf dich allein gestellt. Du bist nie, ja, wenn du etwas nicht hast, dann hast du etwas anderes, jemand anderes, der dir dort kann aushelfen kann.
Ja. Und gleichzeitig, man muss natürlich immer das Ziel kommen, das Etappenziel.
Ja. Und je schneller du bist, desto mehr hast du Pause am Nachmittag, desto langsamer du bist, desto... Ja. Packt, dann musst du schnell ins Bett gehen, dass du am nächsten Tag dann wieder ready bist.
Wie lange hast du für 90 Kilometer gehabt?
Im Nachhinein habe ich das Gefühl, ich hätte es ein bisschen schneller machen können. Ah. Es war einfach mega heiss gewesen. Komm schon weiss.
Wie heiss?
Es war schon über 40 Grad gewesen. Und dann hat es manchmal so Dünenfelder gehabt, wirklich nur Dünen und Dünen und Dünen. Sand, Sand, Sand. Und dann, schon, dann ist es bis zu 50 Grad gewesen.
Also, das ist doch nicht. Das ist ja wahnsinnig.
Hast du mir gerade gesagt, es ist nicht gesund?
Das habe ich nicht sagen. Mal, ich kann es sagen.
Aber vor, Gesundheit macht es
wieder einen alten Mann. Ja. Das ist doch nicht gesund. Wegen der Gesundheit macht man es nicht, oder was?
Nein.
Nein.
Nein, nein.
Wegen was nochmal? Wegen was macht man
es? So ein bisschen, ja, über sich rauswachsen, so Herausforderungen, Abenteuer erleben, sich so lang, so intensiv mit so etwas befassen und das dann wirklich auch so zu schaffen und das so dann auch geschafft zu haben.
Voll als Limit gehen.
Voll als Limit gehen. Wirklich herausfinden, wo ist das Limit.
Ja. Und,
ja.
Und wenn man es geschafft hat, muss man eigentlich sagen, das Limit ist nicht erreicht.
Ich würde auch nicht sagen, wo ist das Limit? Hast du neue Ideen? Ich gehe übrigens zurück in die Wüste.
Ich habe es gelesen. Du machst es nochmal.
Nicht die ganze, sondern so die Handicap-Version. Ich habe schon ein paar Sorgen diesbezüglich. Weil ich kann zum Beispiel nicht schwitzen. Außer in meinem Gesicht.
Das geht nicht mehr.
Das geht nicht mehr. Wegen dem autonomen Nervensystem, wo beeinträchtigt ist. Weil ich auch noch Brüche hatte in meiner Halswirbelsäule. Und ich konnte meinen rechten Arm am Anfang gar nicht bewegen. Das funktioniert zum Glück wieder alles gut. Aber auf so sympathische Nervensystem hat es immer noch Einfluss. Und das heisst, dass ich eigentlich ab dem Hals gegen aber nicht schwitzen kann. Was für Thermoregulation nicht ganz optimal ist.
Und du fragst dich gerade, oder bist gerade herausfinden, wie.
Ja, ich bin da mit ChatGPT am Diskussionen führen. Wie ich mich kann Hitze adaptieren.
Ah, und was gibt es für Ideen?
Ja, also ich habe noch nicht so viel Versprechendes herausgefunden, weil es gibt Studien, wo gezeigt haben, dass Hitzetraining per se jetzt noch nicht so einen grossen Unterschied gemacht hat. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man eigentlich auch, also ich meine, wenn Hitzetraining für Fußgänger funktioniert, müsste auch Hitzetraining für Rollstuhlfahrer funktionieren.
Sorry, was ist Hitzetraining?
Das ist, wenn du über eine gewisse Zeit lang dich, also es geht aktiv und passiv, entweder hast du zum Beispiel so einen Hitzeanzug an oder tust dich zu warm anziehen beim Sport machen, dass deine Körperkerntemperatur ansteigt. Und viele Sportler machen das eigentlich auch so ein bisschen als Leistungsförderung, weil du hast dann mehr rote Blutkörperchen und du fängst an mehr schwitzen. Das heisst, dein Körper kann besser mit Temperatur umgehen. Und entweder machst du es während dem Training oder du gehst zum Beispiel in die Sauna oder machst heisse Bäder, gerade nach dem Training am besten. Und das habe ich zum Beispiel letztes Mal auch vor der Wüste gemacht. Viele Sauna, lange Sauna, bis man das irgendwie besser aushalten kann. Und das hat mir dort schon viel gebracht. Und ich habe das Gefühl, das müsste eigentlich auch jetzt noch etwas bringen.
Okay.
Und nachher ist dann einfach vor allem während dem Rennen mega wichtig, irgendwie abzukühlen. Viel zu trinken, viel nass zu machen. Es gibt wie so Kühlwesten oder so, wo theoretisch auch Möglichkeiten sind. Aber ja.
Aber im schlimmsten Fall könnte das nicht funktionieren.
Ja, und dann überhitzt man. Das ist nicht so gut.
Ja.
Es sind ja auch nicht die gleichen Distanzen. Also man hat nicht ganz so lang.
Ja.
Und
und trotzdem, ich spüre, wenn du das so erzählst, das ist etwas, wo dir auch wieder Kraft gibt.
Ja, mega fest.
So den Plan zu haben. Und dass eben so etwas wieder möglich ist.
Ja, mega so ein bisschen die. Ich will auch unbedingt einen Ironman machen.
Du hast ja schon einen gemacht.
Einen halben. Ja, ich will eigentlich gerne einen ganzen machen.
Aha.
So ein bisschen die Abenteuerziele, das gibt mir jetzt gerade momentan schon am meisten Kraft.
Ja. Also bist du immer schon so gewesen, so der Pusherin, die sich selber herausfordert, die selber ans Limit will?
Ich habe relativ spät mit Sport angefangen.
Also gut, du bist 23, spät hast du angefangen?
Ja, wirklich spät, so 19 oder so.
Ah, wirklich?
Ja.
Was hast du denn vorher gemacht?
Am
Stadelhof, am Ausgang.
Das Nachtleben.
Das Nachtleben. Das Nightlife.
Nein, ich habe immer gerne Sport gemacht. Aber jetzt sind so wahnsinnig intensiv oder wahnsinnig regelmäßig oder so. Aber das hat dann auch ein bisschen angefangen mit Corona. Das ist etwas Gutes, wo aus Corona rausgekommen ist. Dort hat man den Sport angefangen, mehr Spass zu machen. Mehr Zeit für Sport. Gemerkt, dass ich gar nicht so schlecht bin im Rennen und so. Und ich glaube, ich habe dann auch schon ein bisschen Tendenz, so ein bisschen ins Extreme gehen. Also wenn ich etwas mache, dann richtig.
Ja.
Und ja, so hat es eigentlich auch angefangen. Und dann habe ich mega schnell viel zu viel gemacht und habe mich mega schnell verletzt am Anfang. Und ja, aus dem lernt man.
Aha.
Ja, bestenweise.
Wie bist du aufgewachsen? Hast du eine sportliche Familie, wo irgendwie was Vorbilder diesbezüglich gegeben hat?
Also meine Mama ist schon sportlich. Sie hat mal CrossFit gemacht. Sie hat schon einfach auf jeden Fall immer irgendetwas gemacht. Nicht mega extrem, aber sie hat auf jeden Fall jetzt immer irgendetwas gemacht. Und gerne Sport gehabt. Früher war eigentlich immer meine Schwester die Sportliche gewesen. Sie hat so Sportakrobatik gemacht. Also einen ganz anderen Bereich, aber mega intensiv. Mein Papi ist eher der Golfer. Also eine andere Art von Sport. Aber ich würde sagen, Sport hat in unserer Familie nicht eine wahnsinnig grosse Rolle gespielt. Wir sind jetzt auch nicht so die, die jetzt wandern sind oder die zusammen mega viel Sport gemacht haben. Wir haben eher andere Sachen miteinander unternommen.
Zum Beispiel?
Wir haben viele Ausflüge gemacht. Dann, als wir ein bisschen älter geworden sind, und meine Mama, meine Schwester und ich, wir haben richtig so, kennst du Escape Rooms?
Ja, ja, ja.
Haben wir geliebt. Gefühlt wahrscheinlich in jedem Raum in Zürich schon gemacht. Ja, aber wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Verhältnis in der Familie.
Mhm. Ist das noch enger geworden seit dem Unfall?
Es ist schon auch schon vorher sehr eng gewesen, aber wahrscheinlich hat es schon nochmal enger gemacht jetzt. Ja, es schweißt schon zusammen, wenn man durch so eine Zeit durchgeht miteinander. Ja, irgendwann durch auf jeden Fall nochmal enger zusammengeschweißt.
Das habe ich irgendwo gelesen, das war das Erste, wo du gerade sofort hast wollen, wo der Unfall passiert ist, dass deine Eltern kommen.
Ja, ich bin dort gelegen und das, es ist halt eine Minute von dir entfernt. Und dann habe ich ja, der Person, die erste Hilfe geleistet hat, habe ich gesagt, ja, kannst du bitte an Mami anrufen, die Nummer ist XYZ.
Das hast alles noch gewusst? Bist du gerade voll wach gewesen in dem Moment?
Ich bin relativ, ich mag mich nicht mehr so gut daran erinnern. Und ja, also ich bin eigentlich wach gewesen sofort. Ich mag mich gar nicht an den Unfall selber erinnern. Ich kann mich erinnern, wie ich dort am Boden gelegen bin. Für mich, in meiner Erinnerung, war es wie so ein Aufwachen gewesen. Aber es hat sich auch schon mal jemand gemeldet bei mir, der erste Hilfe geleistet hat. Und die Person hat gesagt, dass ich eigentlich von Anfang an immer ganz normal ansprechbar gewesen bin.
Magst du dich an die Minuten vorher erinnern?
Nein. Ich mag mich also 15 Minuten vorher nicht erinnern. Also ich bin auf einer Velotour gewesen, auf Winterthur und dann auf Baden und zurück auf Zumiken.
Genau, es war so ein Sonntag. Ein schöner Nachmittag.
Mega schön gsi. Wirklich mega
im
schön.
Im März, gewesen. Letztes Jahr. Mhm. Winterbaden mit dem Rennvelo.
Wunderschöne Tour gsi. Das erste Mal die Runde gemacht. Sonst immer die gleiche gemacht und dann einmal eine andere. Einfach wenn man so Gedanken kann man immer haben. Weil ich glaube, so Gedanken hat man unwillkürlich irgendwann manchmal. Man sich einfach denkt, boah, eine Entscheidung anders und es wäre alles anders gekommen. Zum Beispiel einmal bin ich, oder auf dieser Runde bin ich falsch, oder ich habe meine Runde auf Komoot gemacht und jeder, der Komoot kennt, weiss, dass das manchmal einfach ein bisschen ins Eich plant. Und ich bin irgendwo hingekommen, wo es eigentlich noch heiss gehabt hat, also ja. Wo eigentlich nicht so rennvelotauglich war. Aber ich bin mega steilen Berg runtergekommen und anstatt umzudrehen, um dort wieder hochzukommen, habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt einfach da über das Kies drüber. Mhm. Und nachher habe ich gedacht, hey, wenn ich dort einfach umdreht wäre es nicht passiert. Ja. Oder auch, wenn du einfach einmal angehalten hast, um das Wasser auffüllen. Oder ich bin irgendwann, habe ich so in Baden so ein Selfie heimgeschickt mit dem Fluss, der Limmat, dort im Baden. Und ich dachte, ja, hätte ich nur das Foto hineingeschickt, dann wäre ich für einen Tag gewesen und dann wäre es wahrscheinlich auch nicht passiert. Ich glaube, so Gedanken hat man immer, auch wenn es halt absolut überhaupt nichts bringt. Und auch wenn ich, kann ich mir immer müssen sagen, hey, ja, wenn du so denkst, dann musst du auch andersrum denken. Wenn ich jetzt vielleicht den Umweg nicht genommen hätte, vielleicht hätte sie mich dann so verwischt, dass ich gar nicht mehr da wäre. Könnte immer Besseres passieren, aber es hätte auch immer noch etwas Schlimmes passieren können.
Mhm. Aber das ist so die Frage nach der Sinnhaftigkeit von dem.
Ja, überhaupt nicht. Es gibt ein Video vom Unfall und ja, weil die hintere Person hat angefangen zu filmen, weil ihm aufgefallen ist, wie Schips die Fahrerin am Fahren ist.
Nein.
Ja. Und hat relativ lang gefilmt. Und dann sieht man halt auch, wie sie dann in mich hineinfährt. Und ja, als ich das Video das erste Mal geschaut habe, musste ich schon sagen, wow, ist das unnötig, dass das passiert ist. Es ist eine ganz gerade Straße. Eine genug breite Straße, genug breite Velostreifen. Und auf dem Video sieht man eigentlich, dass sie relativ. Also, sie ist so ein bisschen am Schwanken. Einmal fährt sie in den Bordstein und dann bleibt sie aber weiterhin auf der Straße. Und dann ist sie relativ lang wieder gerade. Und dann genau dann, wo ich komme, als hätte sie gezielt, driftet sie voll ab. Mit 80 km/h direkt von hinten in mich rein und spricht alles um. Ja, und wenn ich das gesehen habe, muss ich sagen, wow, das ist jetzt schon wirklich unnötig gewesen, dass das passiert wäre. Es hätte wirklich nicht müssen passieren.
Mhm. Und du bist einfach normal gefahren?
Ja, total normal.
Geradeaus?
Geradeaus normal.
Normal, und es kommt einer von hinten.
Mhm.
Eine Fahrerin, die unter Drogen gestanden ist?
Mhm. Ja. Mit sehr viel Drogen im Blut, verschiedene Drogen,
ja,
in höherer Konzentration.
Und wo er dann gleichzeitig abgelenkt ist mit ihrem Handy angeblich.
Ja.
Wie man liest.
Genau. Das Handy sich nicht mit der Musikstation verbunden hat.
Ja, und sie ist irgendwie, die Richterin vom Bezirksgericht meint, dass dann irgendwie vorgerechnet, dass sie
200 Meter
oder 200 was? Meter oder irgendwie über 10 Sekunden lang,
mhm,
nicht mehr den Blick auf die Straße, sondern nur noch auf das Handy gehabt.
Mhm.
Und ich finde das auch so wichtig. Also wichtig im Sinne von, wenn ich das so gelesen habe, ich dachte, ja, es ist, dass man aufs Handy schaut, während dem Auto fahren. Das ist so etwas von allgegenwärtig geworden.
Ja.
Und darum ist es, glaube ich, einfach auch, ja nein, ich finde es gerade worden nicht, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, dass das wirklich auch noch mit dem zu tun hat, neben den Drogen.
Absolut, ich meine, es ist ja maßgeblich, vielleicht sind Drogen gewesen, das, was dazu geführt hat, dass sie an dem Ort dann vielleicht das Handy gegangen ist und nicht realisiert hat, wie gefährlich das eigentlich in dem Moment ist. Aber schlussendlich ist es Handy gewesen, wo das ausgelöst hat. Und ja, sie hat es, glaube ich, ausgerechnet, wenn sie aus eigenen Angaben hat sie irgendwie 8 oder 10 Sekunden aufs Handy geschaut. Und in der Geschwindigkeit kommst du 200 Meter weit, ohne dass du auf die Straße schaust. Und 200 Meter muss man rausgehen und mal schauen, wie lang 200 Meter ist und wie viele 200 Meter kann passieren.
Mhm.
Ja, und das ist manchmal langt das schon nur ein Blick drauf. Es langt einfach einmal eben noch kurz WhatsApp beantworten, noch kurz.
Einfach noch kurz, noch schnell.
Nur noch kurz, es passiert schon nichts. Und man denkt immer, es passiert einem selber nicht. Ich habe auch immer gedacht, hey, so Sachen, das passiert mir doch nicht. Das sind Geschichten, wo das passiert. Das liest man in der Zeitung oder so, aber einem selber, das ist doch nichts, was einem wirklich passiert.
Mhm.
Aber niemand ist von so Schicksal oder von so Moment und Sachen sicher. Das kann wirklich jedem und immer passieren.
Die Frau ist verurteilt worden zu 11 Monaten bedingter Freiheitsstrafe und nachher ein Geldbuss. Wie ist es für dich, das so zu hören?
Also, wo ich dort im Gericht war, meine erste Reaktion war schon so, wow, ist das jetzt, das ist jetzt ein Recht, ist das so aufbalanciert?
Mhm.
Mein Anwalt hat mir aber auch erklärt, dass wir das Ziel ist von unserem Rechtssystem, dass Leute nicht ins Gefängnis kommen, weil schlussendlich kostet uns das nur. Und man weiss eigentlich auch, dass wenn die Leute aus dem Gefängnis rauskommen, dass sie nicht plötzlich einfach auf magische Weise andere Menschen sind. Sondern man will eigentlich den Prozess so gestalten, dass er so abschreckend ist, dass das Verhalten sicher nicht mehr auftritt. Also dass wie die Strafe selber schon der Gerichtsprozess ist. Trotzdem hat sich in dem Moment das nicht sehr fair angefühlt. Und hat sich irgendwie ein bisschen unrecht angefühlt, dass eine 11 Monate bedingte Haftstrafe, was eigentlich wirklich quasi nichts ist, weil es ist auch nicht das Verhalten, wo sie etwas aktiv müsste ändern. Es ist nicht so, dass sie irgendwie, sie muss auf ihre Klauen oder so, sondern ja, es hat sich einfach nicht so ausgewogen angefühlt. Und dann im Nachhinein haben wir schon müssen sagen, so, ich glaube, die Strafe hätte können sein, was auch immer. Für mich hätte es sich nie fair angefühlt, weil das, was ich mir wünsche, zu wieder laufen können, das ist das, was ihm niemals wird können geben. Und darum spielt es nicht eine Rolle, ob es jetzt 11 Monate bedingt oder 2 Jahre wirklich ins Gefängnis kommt. Für mich ändert es sich wie nichts. Und ich glaube auch schlussendlich ändert es sich an meinem Gefühl von Unrechtheit und Unfairness nichts. Weil es ist einfach nicht etwas, wo man irgendwie wieder könnte fair machen.
Du hast in einem anderen Interview gesagt, du hast ganz bewusst entschieden, in die Energie, die Wut und den Ärger reinzugeben. Gegenüber von dieser Fahrerin. Ist das heute immer noch gleich?
Ja, also Wut, ich bin glaube einfach also nicht so ein wütiger Mensch. Ich bin nicht oft so wütig, aber ich habe das Gefühl, eigentlich mit der Zeit kommt die Wut eher mehr als weniger. Am Anfang ist es viel so ein bisschen so innen so ein bisschen in Enttäuschtheit gewesen und irgendwie war man auch noch mit anderen Sachen beschäftigt gewesen. Und jetzt, wenn man einfach so gewisse Situationen, vor allem wenn mal etwas nicht funktioniert oder wenn man so in einer hilflosen Situation ist, wie mit einem Lift oder wenn irgendwie etwas immer und wieder versucht und es funktioniert nicht richtig und dann kommt schon so ein bisschen so eine Wut von innen, wo man einfach denkt, boah, nur wegen dieser Person und wegen diesem einzelnen Tag ist einfach mein Leben für immer anders. Und für immer ja, sind einem einfach Sachen für immer genommen worden.
Mich bewegt das mega gerade, wenn du das so sagst. Ich finde das ist einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Hm.
Was hilft dir, die Art und Weise ans Limit zu gehen? Und wenn dann aber dann richtig jetzt in dem Prozess wieder irgendwie das ja, zurück ins Leben zu finden, wo irgendwie einen Sinn hat?
Ich glaube, es ist irgendwo dann irgendwie schon eine sehr bewusste Entscheidung, weil du hast eigentlich, wenn du so einen Punkt kommst, du hast immer zwei Möglichkeiten. Und entweder steckst du den Kopf in den Sand und es geht halt nicht weiter. Oder du machst einfach das Beste daraus, was du kannst. Irgendwo durch musst du dir selber auch so viel wert sein, dass du dir den Arsch aufreißt, dass du irgendwann wieder an einen Punkt kommst, wo du glücklich bist und wo du Sachen in deinem Leben hast, wo dich erfüllen und dass du selber dir selber etwas gut tust, aber auch deiner Umwelt etwas Gutes tust. Und da hilft es mir schon, eben so Sachen habe wie früher, wo ich weiss, hey, so ein Ziel habe. Das erfüllt mich, das gibt mir jetzt wieder etwas, wo ich darauf hin kann arbeiten, wo jetzt einfach auf eine andere Art und Weise ist. Und das hat mein Arzt ganz am Anfang gesagt, es sind ganz viele Türen gehen zu, aber es gehen auch neue auf. Und ich meine, das ist immer einfacher gesagt wie gemacht, aber egal wo du in deinem Leben stehst, egal was du für ein Problem hast, du musst dich einfach auf das fokussieren, was du kannst beeinflussen. Weil sonst ist es einfach hin und vorne verschwendet die Energie, wenn du dich mit dem befasst, was nicht mehr geht. Weil du kannst es einfach nicht ändern. Und wenn du es nicht ändern kannst, dann bringt es überhaupt nichts, wenn du dort rein, deine Gedanken, deine Energie rein tust. Es ist einfach außerhalb von deiner Kontrolle und du kannst noch so viel Energie und Zeit damit verschwenden, das versuchen zu verändern, aber es wird schlussendlich nicht anders sein. Aber es gibt Sachen, die du kannst verändern kannst und wo du aktiv kannst auf Einfluss nehmen und wo du deine Glücklichkeit wieder kannst aufbauen. Und das lohnt sich, sich dort reinzusetzen und dort sich damit zu beschäftigen. Und das muss man sich schon immer wieder klar machen, weil automatisch kommt man wieder irgendwie an einen Moment, wo man sich wieder darum denkt, hey, ach, aber das und das und das. Und da kann man schon auch aktiv sich selber sagen, hey, nein, das kann ich nicht beeinflussen, das muss ich jetzt loslassen. Ich muss irgendwie ja, mich auf das konzentrieren, was ich kann beeinflussen.
Es ist so wahr. Und gleichzeitig hast du ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, und dann gibt es aber auch die Tage, wo du einfach traurig bist. Und ich finde das dann auch so wertvoll, dass du kannst sagen, und dann lade ich das aber auch zu.
Ja, und ich glaube, das ist auch mega wichtig. Weil sonst ist es irgendwann auch so ein...
Es darf nicht sein.
Ja. Und dann kommt es irgendwie anders raus.
Ja.
Dann verlagert es sich.
Da geht es um einen Verdrängungsmechanismus, oder?
Ja, und ich meine, das geht vielleicht gut für eine gewisse Zeit, aber irgendwann kommt das auch wieder raus. Und dann kommt es noch viel, viel schlimmer raus, wenn man das gar nicht zulässt. Ja, und es ist wichtig, darüber reden und das laut aussprechen und das teilen, weil man ist in dieser Situation, man ist nicht allein. Es gibt Leute, die für einen da sind, die mit einem durch die schwierige Zeit durchgehen. Und das ist genauso wichtig und genauso fest ein Teil des Prozesses wie als Positive und als Neue und Coole und bla bla bla. Aber ja, das Negative, das Schwierige, das auch wirklich fühlen und zulassen. Am Anfang, klar, war es überwiegend gewesen, und jetzt ist es vielleicht weniger, sind es vielleicht einzelne Tage, aber auch die gehören dazu. Und auch die irgendwo durch, auch wenn man so einen Tag gehabt hat und es wirklich mal rauslässt, merkt man ja auch irgendwie, dass man irgendwie ein bisschen befreiter ist und so ein bisschen Last auch rauslassen können.
Wie wird man begleitet nach so einem Unfall?
Total individuell. Das ist wirklich bei jeder Person anders. Und es kommt ganz fest darauf an, wie gut du selber schon damit kannst umgehen, wie viel vielleicht auch deine Umwelt schon eine Stütze ist. Weil es gibt auch nicht ein richtig und ein falsch. Ich habe wirklich alles gehört von Leuten, die gesagt haben, die haben einen Unfall gehabt, die sind jetzt im Rollstuhl. Kein einziger Tag traurig gewesen. Kein einziger Tag in der Reha. Kein einziges Mal traurig gewesen über das, was passiert ist. wo ich will sagen, als professionell ausgebildete Psychologin, das ist ein absoluter Verdrängungsmechanismus, es kommt irgendwann wieder raus. Aber der Unfall ist 10 Jahre her und dann geht es super gut. Also ist es anscheinend auch möglich. Richtig und für die stimmt es so. Mhm. Und dann ist es auch nicht falsch. Und auch wenn man von außen automatisch so irgendwie innerlich gerade irgendwelche Urteile hat, dann muss man genauso loslassen, weil wenn es für sie so stimmt und so ist.
Mega spannender Punkt. Du hast auch schon Keynotes gegeben über Resilienz.
Ja.
Ist das ein Kern davon, von deiner Message in dem Moment? Dass man ja eigentlich, wieso, also Resilienz versuchen wir irgendwie zu definieren und es ist ein Begriff und eben jetzt erzählst du gerade, dass es mega individueller Prozess ist. Bei allem, oder?
Ja, ja, absolut.
Was hast du den Leuten mitgegeben in Sachen Resilienz?
So ein bisschen verschiedene Punkte und etwas, was mir persönlich eigentlich oder am wichtigsten ist, ist, dass Resilienz, eben das ist wie so das Konstrukt, was ist Resilienz überhaupt? Es gibt ja aber Millionen Definitionen von Resilienz. Schlussendlich geht es einfach immer darum, dass du irgendwie kannst in einer Situation, wo widrige Umstände sind, wo es nicht so läuft, wie es sollte laufen, du irgendwie damit kannst umgehen und nach Schwierigkeiten gestärkt oder einfach okay damit wieder daraus raus kannst gehen. Und etwas, was ich mega wichtig finde, ist, dass Resilienz ist nicht etwas, was man einfach hat oder nicht hat. Das Resilienz ist erlernbar und man hat einen aktiven Einfluss auf das. Und das ist nicht etwas, was in deinem Gen XY steht, ah, die Person ist resilient, die Person ist nicht resilient. Das ist einfach etwas, was du lernen kannst. Das weiss man wissenschaftlich, dass du das kannst lernen. Und das lernst du nicht im Moment, wo alles gut geht und wo es dir super gut geht, sondern das lernst du im Moment, wo die Sachen halt mal nicht so laufen, wie du möchtest. Wo du in unangenehmen Situationen bist, wo du irgendwie damit musst umgehen, dass es jetzt ja, dass es nicht so läuft, wie du jetzt gerade möchtest. Und das kann im alltäglichen Leben sein, das kann im Job sein oder das kann auch im Sport sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel von Resilienz aus dem Sport raus mitgenommen habe, weil bei so einem Ultralauf, da kommst du zweifellos an einem Punkt, wo einfach Sachen nicht mehr so laufen, wie du möchtest.
Mhm.
Und mit dem musst du irgendwie lernen, umzugehen. Und jedes Mal, wo du schaffst, mit dem umgehst, lernst du wieder, ah ja, ich kann mit schweren Sachen umgehen. Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen. Und das ist ein Learning, wo du nachher im Leben, dem im Leben nachher auch wieder, immer wieder begegnest.
Das ist interessant, wenn du sagst, es ist für alle erlernbar. Resilienz ist erlernbar. Und man schafft es aber nur dann, wenn man wirklich solche Situationen.
Ja, also Resilienz, du kannst dann, ja, genau. Genau, und das muss kein riesiger Schicksalsschlag sein. Das können wirklich kleine Sachen im Alltag sein.
Das Erfolgserlebnis, dass man es geschafft hat, so wird man resilienter.
So ein bisschen die Selbstwirksamkeitserfahrung.
Ja, ja.
Ja.
Und was gibt es denn für Techniken? Kann man das sagen? Gibt's jetzt, also ich meine, jetzt gerade, wenn wir das Beispiel vom Ultrarun nehmen, du rennst 90 Kilometer einen Tag durch die Sahara und kommst wahrscheinlich irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr.
Das ist schon eine Startlinie nach 2 Marathon am Vortag, ja.
Was machst du denn? Du machst noch mentales Training mit dir, Selbstgespräch, visualisieren?
Hey, das alles hilft mega fest. Ich habe das nicht so fest gemacht, weil ich glaube schon von Anfang an einen sturen Kopf gehabt. Ich glaube, etwas so mentale Stärke hat mir schon relativ gut gelegen. Aber das ist ein typisches Ding. Du kannst, in solchen Situationen hast du so oder so wirst du Gedanken haben, die negativ sind. Du wirst an einen Punkt kommen, wo dein Kopf dir sagt, hey, es ist heiß, ich mag nicht mehr, meine Beine machen weh. Und dein Kopf sucht dann halt nach einem Ausweg. Dein Kopf sagt dir, hör auf. Das ist automatisch ein Schutzmechanismus von deinem Hirn, der sagt, es macht jetzt keinen Sinn, dass du da 90 Kilometer durch Sahara rennst. Hat ja recht. Und dann sucht es nach einem einfachen Ausweg. Und der einfache Ausweg ist, aufzuhören. Aber wenn du den einfachen Ausweg willst, dann hättest du dich gar nicht für den Marathon des Sables angemeldet. Und das sind auch, das gibt viele Techniken, wo du wirklich kannst lernen kannst, mit deinen Gedanken umzugehen.
Mhm.
Wo du entweder aktiv wirklich die Gedanken so im Vorhinein antizipierst und dann umformulierst.
Die Glaubenssätze.
Zum Beispiel.
Neu formulierst. Genau.
Da musst du zuerst mal herausfinden, was sind denn überhaupt deine Glaubenssätze. Also da kommen wir richtig tief rein. Ja, und das ist natürlich, wenn du selber so herausfindest, ja, ey, was sind meine Glaubenssätze, was sind Sachen, was sind so meine Grundannahmen über mich selber und über die Welt, wo du dir vielleicht selber gar nicht so bewusst bist, dann kannst du schon sehr viel mit dir selber ausmachen und wieder machen.
Sind denn die Menschen, die vom einen auf den anderen Tag durch einen Unfall querschnitt geklemmt sind und, wie du vorher beschrieben hast, keinen einzigen Tag traurig, sind denn die einfach von Grund auf sehr resilient?
Ja, irgendwo per Definition müsste man es eigentlich schon so sagen. Aber also ich habe mich auch schon so ein bisschen gefragt. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie fest sich das neue Leben vom alten Leben unterscheidet. Also zum Beispiel, klar, der Alltag und so, der unterscheidet sich für jeden genau gleich. Aber ich glaube, für mich ist es vor allem momentan schon der Sport auch etwas, was einfach ein grosser Punkt ist, was für mich emotional schwierig ist.
Mhm.
Aber ich glaube, so oder so, ich meine, so ein Schicksalsschlag, das ist etwas Schlimmes. Und eine Reha durchzumachen, ist schon ein bisschen etwas Dramatisches. Und die, die dann, ja, ich glaube schon, dass die dann irgendwo durch, per Definition, müssen die einfach wirklich eine riesige Resilienz mit sich tragen. Dass die sowas von okay damit sind.
Mhm.
Oder man geht wirklich tief hin und vielleicht findet man doch raus, es ist ein absolutes Vermeidungsverhalten. Und ich meine, das weiss vielleicht der Psychiater von einer Person, aber von außen ist das schwierig zu beurteilen.
Aber du hast von Anfang an dich sehr auch in dem Punkt begleitet gefühlt.
Ja, also man bekommt die Unterstützung, die man möchte oder die man braucht. Ja, und auch, also ich habe ein unfassbar tolles Umfeld. Privat, aber auch dort im Walgirsch, im Spital von den Ärzten und der Pflege, wo gefühlt damit mehr das Psychiatrische übernommen haben als der Psychiater selber.
Ah ja.
Also nicht, weil der Psychiater es nicht wenig gemacht hat oder so, aber einfach, weil eigentlich bist du ja mit der Pflege, mit denen bist, ich meine, die sehen dich wirklich an deinem tiefsten Tief. Und am Anfang machen die alle, du kannst nichts selber machen. Du kannst nichts selber machen. Und die machen alles mit dir und für dich. Und da wachst du halt so fest zusammen, wenn du die Zeit miteinander durchgehst. Du siehst die Leute jeden Tag, den ganzen Tag. Und die sehen dich wirklich so nackt auf alle Bedeutungen vom Wort und ausgeliefert. Und das so mit ihnen durchzumachen, das ist schon ganz speziell. Und ja, man lernt sehr viel übereinander und die sind fest für einen da, wenn etwas ist. Oder auch der Arzt dort, der hat dann auch immer gespürt, wenn etwas los ist. Und ist immer da gewesen, zum Reden, zum Unterstützen, zum Helfen. Und das hat wahnsinnig, wahnsinnig fest geholfen. Also so gewisse Worte oder Anekdoten, die er gesagt hat, haben mich wirklich immer wieder begleitet und begleitet mich auch jetzt immer noch.
Aber das ist ein mega schönes Gehören. Spielt ja voll auf das ein, wie du vorher gesagt hast. Es ist so viel auch im Kopf. Ich habe die Entscheidung, wie ich mit dieser Situation nicht umgehe. Und klar ist das mega schwierig zum Umsetzen und sehr einfach gesagt, in Anführungszeichen. Aber was ist mein Circle of Influence? Und das in dem Fall auch in der Schulmedizin. Aber an so einer Klinik, dass das auch gelebt wird, dass man dich auch kommunikativ wie begleitet, dass man dir Geschichten erzählt, wo in dem Fall irgendwie Erfolgserlebnis generiert oder wo man irgendwie ein gutes Gefühl dabei hat, dass das so viel macht, oder?
Ja, mega fest, mega fest. Ja, und das ist absolut entscheidend, das Umfeld, wo man dort hat. Weil klar, die Familie ist auch da, ist auch viele Stunden am Tag da, aber Pflege hast du von morgen um 7 Uhr bis Abend um 10 Uhr oder wenn du immer ins Bett gehst, die sind immer da. Und ich meine, das wirklich von Anfang an, auch schon auf den Ips. Also am Anfang hatte ich richtig so Stresszustand, so Angstzustand. Und wie die sich um einen gekümmert haben, wirklich, ich hatte eine ganz schlimme Nacht gehabt, wo ich irgendwie, ich bin einfach nicht zur Ruhe gekommen. Ich hatte so richtig so nervöse Zustände in mich innen gehabt. Und wir haben alles versucht, irgendwie so Entspannungsmusik zu hören. Und die haben alles gebracht und sich so fest gekümmert, bis sie dann irgendwie mit so einem ätherischen Öl so mir so eine Handmassage gegeben hat und dann konnte ich einschlafen. Und ich meine, das steht jetzt wahrscheinlich nicht in der Jobbeschreibung für eine Pflege auf der Intensivstation, dass sie sich um das und so Sachen so extrem kümmern. Und das ist ja also so unfassbar dankbar für die Menschen.
Das ist ja die Beziehung, oder, die dann entsteht.
Und ja, mega fest.
Nicht nur einfach Therapie 1 und 2 und 3 und Medikamente, sondern wirklich
es ist wie eine Familie.
Das Ganzheitliche. Ja.
Es ist wirklich wie eine Familie.
Du bist zuerst im Unispital in Zürich.
Ja.
Intubiert.
Ja, das war nicht so toll gewesen.
Das heisst, du musst dich künstlich beatmen.
Ja, das heisst, du hast wie einen Schlauch in deinem Hals. Das heisst, du bist wach, aber du kannst nicht reden.
Ja, genau. Ja. Und dann ist eben dein einen Arm ist noch gelähmt gewesen und du hast versucht, dann irgendwie mit deiner Family zu kommunizieren und hast Sachen aufgeschrieben.
Meiner Meinung nach hat man die wunderbar entziffern können, aber sie hat dann überhaupt nicht verstanden, was ich ihnen wollte sagen.
Ja, wie lange ist das gegangen, die Zeit?
Eineinhalb Wochen oder so.
Und nachher bist du Balgrisch gekommen in Triha.
Ja.
Und ich habe irgendwo gelesen, du hättest dann irgendeinen gefunden, ich muss jetzt neue Vorbilder haben und hast du so ein Poster aufgehängt?
Ja, genau, weil zuerst hat es auf der Ibs haben sie, wie der Familie gesagt, sie sollen jetzt Fotos aufhängen von früher oder einfach vom Leben vorher, dass man sich irgendetwas anschauen kann, was einem wohlfühlt. Und das hat mich dann mega schnell, mega fest angefangen, traurig zu machen, wenn ich so die Bilder vom Sport früher und so gesehen habe. Habe ich, ja, das hat weg müssen. Mm. Und dann sind die weggekommen und ich habe dafür ein paar Rollstuhlsportler aufgehängt.
Wer hat dich am meisten fasziniert?
Ich muss ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch keinen einzigen Namen von einem Rollstuhlsportler gekannt. Was wirklich, ja, ich schäme mich fast ein bisschen dafür. Ich habe die Namen noch nie gehört. Obwohl sie so, ich meine jetzt mit all dem Wissen, die sind ja international absolute Weltspitze.
Mhm.
Also besser geht es gar nicht. Was die leisten, ist unglaublich. Und ja, ich hoffe dann schon, dass das irgendwann nur mal ein bisschen präsenter in den Köpfen der Menschen ist. Aber ja, Katrin Debrunner, Manuela Schär und Marcel Hug,
ja,
unsere Schweizer Topathleten, sind dann dort gehangen.
Hast du mit denen irgendwie Kontakt aufgenommen?
Also ich trainiere ja jetzt in Notwil im Rennrollstuhl.
Genau.
Die sind halt am Lade dort. Und die sind total nahbar. Das ist ganz, ganz etwas anderes wie im, ich würde jetzt sagen, normalen Sport, aber im halt nicht Rollstuhlsport. Ja, man sieht die jeden Tag dort und trainierst halt neben denen.
Hat es aber irgendeinen Moment gegeben, in der Phase, wo du gefunden hast, ich will jetzt auch noch ein bisschen, ich will mich können austauschen mit jemandem. Ich möchte hören, wie andere angegangen sind.
Ich habe das Bedürfnis nicht so wirklich in mir innen gespürt. Ich glaube, also von außen wird es einem immer so ein bisschen wieder angetreten. Ja, es gibt ja auch so all die Peer-Programme und so, wo man sich kann mit Gleichgesinnten austauschen kann. Und irgendwie, ich glaube, in mir innen ist es wie so ein bisschen, wenn ich das jetzt mache, dann ist es nur mal ein bisschen realer.
Ja.
Und ich glaube, das habe ich bin noch nicht so bereit dazu gewesen. Und dann, wenn es aber irgendwie auf natürliche Weise passiert ist, wenn man zum Beispiel im MTT, also im Krafttraining, jemanden aus einer ambulanten Therapie gesehen hat oder kennengelernt hat, der dann ein bisschen erzählt hat, ist es natürlich wahnsinnig hilft so fest. Mhm. Und ist auch so schön, sich irgendwie können austauschen. Aber ich hatte jetzt nicht so ein mega festes Bedürfnis gehabt.
Du trainierst jetzt aber in Notwil.
Mhm.
Mit dem Rennrollstuhl.
Ja, genau. Und das Handbike habe ich zuhause auf der Rolle.
Das Handbike?
Ja, das ist das, wo man so drin liegt. So am Boden.
Ja.
So.
Das ja, genau. Ja, okay.
Ja.
Für alle, die uns nicht sehen, was alle sind, die den Podcast hören. Wir sind beide zuerst ein bisschen hintergelegt und haben so mit der Hand das Handbike bedient, das, was man mit der Hand dann angibt. Also sind die zwei Sportgeräte, die dich in Zukunft wieder begleiten, viel mehr?
Und das Mountainbike.
Ja. Wie funktioniert das Mountainbike?
Gleich wie das Handbike, aber du bist ein bisschen aufrechter, also du bist ein bisschen weiter oben. Und du sitzt eigentlich und bist nicht am Liegen.
Und mit dem gehst du durch die Wüste?
Nein, durch die Wüste geht man mit so einem Offroad-Rollstuhl, den man so gestellt bekommt. Das ist wie so ein Rollstuhl. Aber man ist in einem Team von vier Leuten.
Aha.
Und es ist eigentlich ein normaler Rollstuhl, der hat einfach dickere Räder und ist besser zum Stossen. Und da kann jemand helfen ziehen, jemand helfen stossen und jemand Pause von den Strapazen.
Und du gehst an.
Und ich gehe an, ja.
Im Sand, stell es mir noch. Also.
Ja, darum, darum hat man ja als Team.
Ja, genau. Spurt der durch teilweise wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Wann machst du das?
Wie?
Wenn?
Wann? Im Oktober.
Mm.
Ja.
Den Oktober?
Ja.
Du bist also wahnsinnig, wie schnell alles geht. Du hast ja auch schon letzten Oktober den Luzern-Marathon gemacht.
Ich glaube, ich bin einfach wahnsinnig ungeduldig.
Du bist einfach zack, bumm, los geht's wieder. Eben nach dem Ballgrisch bist du relativ schnell dann wieder rausgekommen und bist schon wieder, also du bist dann, hast dann gemerkt...
Ja, eine Woche später bin ich an so einem Gravel-Race, so einem Mountainbike-Wetterrennen gewesen.
Aha.
Es hat mich natürlich nach 10 Minuten volle Kanne aus dem Gerät rausgehauen, weil ich es nicht auch bedienen konnte, weil ich das zweite Mal im Leben dort reingekocht bin.
Und gefunden hast, es geht schon irgendwie.
Es geht schon irgendwie.
Aha.
Ich habe mein Knie wirklich blau und rot gehauen. Aber ist alles gut gekommen, ist überhaupt nicht passiert.
Mhm. Wo sind deine Ziele? Gibt es Visionen?
Ja, also im Parasport ist es gibt ja wirklich verschiedene Klassifizierungen.
Ja.
Wie so verschiedene Kategorien. Ja. Und je nachdem ist es manchmal für gewisse Voraussetzungen ein bisschen schwierig, um wirklich erfolgreich zu sein.
Aha.
Weil logischerweise gibt es unendlich viele verschiedene Ausprägungen von Verletzungen, von Rückenmarksverletzungen. Und jede Verletzung ist anders. Aber man muss halt irgendwo die Grenzen setzen. Und ich habe zum Beispiel gar keine Rumpfstabilität. Und das ist oft ein bisschen schwierig. Wenn du wie keine Rumpfstabilität hast, aber deine Hände und so normal funktionieren, bist du wie in der gleichen Gruppe wie jemand, der auch Rumpfstabilität hat, einfach nicht vollständig. Und das ist in den meisten Sportarten schon ein grosser Nachteil.
Mhm.
Und also es ist viel komplizierter, die Qualifizierung, und für jeden Sport anders. Aber jetzt einfach mal ganz, ganz grob gesagt. Und je nach Sport hast du wie eigentlich mit diesen Voraussetzungen sowieso keine Chance, wie zum Beispiel Tennis oder so, wo du eigentlich wirklich nur eine Chance hast, wenn du gute Rumpfstabilität hast. Und beim Rennrollstuhl und beim Handbike ist es ein bisschen weniger extrem, aber ist natürlich immer noch der Fall. Und darum, mein Ziel ist so gut werden, wie es möglich ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen die Abenteuerziele jetzt noch ein bisschen mehr motiviere, weil ich weiss, hey, das ist möglich und da komme ich an. Als wenn ich jetzt sage, hey, Paralympics, dort muss ich an, das ist mein grosses Ziel, ja. Riskiere ich es mehr, dass mich dann enttäuscht. Und klar, wenn es irgendwie klappt, also ich meine, Sport ist meine Leidenschaft. Ich weiss, wie man ambitioniert trainiert und viele Stunden investiert. Darum, ich versuche mein Bestes. Aber wo es dann genau hingeht, ist jetzt gerade noch ein bisschen schwierig abzuschätzen. Aber ja, für das habe ich jetzt noch ein bisschen meine Abenteuer, wo sicher schon mal sehr viele werden.
Du wirkst so, das hast du eh schon ganz vielen Interviews wahrscheinlich gehört, du bist so ein positiver, fröhlicher Mensch. Und wenn man so mit dir ins Gespräch kommt, merkt man, hey, da ist so viel irgendwie, so viel reflektiert und so schnell auch, dass man das irgendwie faszinierend findet, also dich kennenzulernen, auch so ein bisschen als Botschafterin von einem Tabuthema.
Mhm.
Und ich frage mich, obwohl das so eine schwierige Frage ist, aber in all dem, was du erlebt hast, in dem ganz verrückten, brutalen Schicksalsschlag und in dem ganz, ganz vielen Schmerz, siehst du heute schon Sachen, wo du findest, hey, das ist auch positiv? Das hat mich...
Ja.
Oder ist das eine blöde Frage?
Nein, das ist überhaupt keine blöde Frage. Ich glaube, das frage ich mich manchmal so ein bisschen selber. Oder manchmal versucht man ja auch, wie irgendwie so Sachen zu finden, weil dann hilft es einem besser klarkommen damit und irgendwie vielleicht an einen Punkt von so 100%iger Akzeptanz zu kommen.
Hm.
Für mich ist es positiv, wenn ich meine Geschichte erzählen kann, wenn ich erzählen kann, was mir passiert ist und ja, wenn man über so Themen kann reden kann und wenn nur schon eine Person da außen das irgendwie hört und irgendwie etwas mitnimmt, vielleicht etwas Ähnliches erlebt hat und irgendwie aus dem kann Energie schöpfen oder vielleicht einfach mitnimmt, hey, das Leben kann sich so schnell ändern, ich will das jetzt machen oder man muss Sachen manchmal einfach machen, anstatt sie immer wieder rausschieben, weil du weißt, irgendwann Nicht, wenn es nicht mehr geht. Wenn jemand diesen Podcast jetzt hört und sagt, hey, die Wüste, mal, das ist es und ich melde mich jetzt an, weil ich weiss nicht, was nächstes Jahr ist, dann gibt mir das wahnsinnig viel. Und dann ist das für mich etwas wirklich Positives, was auch für mich ein positives Gefühl gibt, was aus dem Ganzen raus, was ja, rausgekommen ist.
Die Wüste kann aber auch eine Metapher sein für etwas anderes, oder?
Ja, dann... Jetzt müssen alle die Wüste. Nein, natürlich. Egal, was für eine berufliche Wüste, was für eine freizeitliche Wüste. Es ist absolut egal, was die eigene Wüste ist, was der eigene grosse Traum ist.
Verwirklicht eure Wüste.
Ja, verwirklicht eure Wüste.
Tilia, wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Wem oder was widme ich meine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Ja, das ist meine Abschlussfrage von diesem Podcast. Frage ich alle. Was steht gerade an?
Ach, Katastrophe, meine Masterarbeit.
Zu welchem Thema?
Suizidalität.
Okay.
Ja, wie wir das, ob und wie wir das besser können vorhersagen können, anhand von sprachlichen Merkmalen und auch so klinischen Variablen. Dem widme ich sicher meine nächsten paar Wochen und meiner Masterprüfung. Also so ein bisschen Endspurt von meinem Masterstudium, meiner Weiterbildung in Sportpsychologie und meinem eigenen Training.
Und was machst du nach dem Master?
Ich habe mich gerade für einen Job beworben als Sportpsychologin. Ich will sicher Selbstständigkeit als Coach weiterführen und auch so sportpsychologische Beratung sehr gerne weiterführen. Und ja, nebenzu schon ein paar Projekte und Ideen, was so ein bisschen am Entstehen sind.
Spannend.
Yes.
Ganz viel Erfolg.
Danke vielmals.
Tilia Guggenheim, danke vielmals für das Gespräch.
Danke dir.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dranbleiben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer ein, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.